Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Claudia Hoffmann vom Fashion Council Germany. Sie ist Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Schön, dass du bei uns in der Show bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Liebe Claudia, magst du uns mal erzählen, wie es dazu kam, dass ihr den Fashion Council gegründet habt?
Also wir haben den Fashion Council 2015 gegründet. Wir sind sind 11 Experten aus der Mode, und weil wir eben auch gesagt haben, dass die Modeindustrie in Berlin auch nicht mehr so gehighlightet wurde, 2015 eben, dadurch, dass es auch im Erika Hess Stadium fast stattgefunden hat und es einfach keine großen Brands mehr teilgenommen hat, wie Boss, Escada, Laurel auch damals, wo es wunderbare große Events gab, ein ganz tolles Event auch, Boss in der russischen Botschaft, wo aber auch ganz tolle neue Designer, Avantgarde-Designer vorgestellt wurden, wo international das Interesse einfach auch mehr da war. Susi Menkes war da, Karin Reutfeldt war da. Und das war eben 2015 oder ab 2015, beziehungsweise zeichnet es schon 2014 ab, nicht mehr so. Und wir waren dann zusammengesessen, neben mir noch Mandy Bienek von Price Factory, Lulu Berg von Berg Communication und Anita Tillmann von der Premium, und haben uns überlegt, was machen wir? Was machen wir, um die Mode in Deutschland wieder mehr zu highlighten im Inland, aber auch im Ausland. Und ich war zu der Zeit auch 2015 in New York, und da habe ich Nathalie Massonet getroffen, die Gründerin von Net-a-Porter, und damals auch war sie im Präsidium vom British Fashion Council. Und sie hat mich auch gefragt, Claudia, Mensch, also Deutschland hat so eine Kaufkraft und ist so gut aufgestellt für auch Brands von außen durch die große Kaufkraft, die wir haben, dass sie mich gefragt hat, wieso wir kein Council haben. Dann habe ich gesagt, wir haben ganz wunderbare Verbände, ganz viele. Und dann sagt sie, ja, Council arbeiten gerne mit Council zusammen. Und das war dann eben auch noch ein Grund, als ich zurückkam und wir wieder zusammensaßen, dass wir gesagt haben, okay, lasst uns ein Fashion Council gründen, damit man da natürlich auch auf der internationalen Ebene auch gleich Ansprechpartner hat.
Das war mir nämlich vorher gar nicht so bewusst, der Unterschied zwischen den anderen Ländern und Deutschland. Also all diese Länder, die so eine High-End-Fashion-Week haben, wie Italien, Frankreich, Amerika, England, die haben nämlich alle so einen Council. Und dort ist das System ein bisschen anders als in Deutschland. Der Council, der kuratiert ja dann, wenn ich richtig weiß, auch die Marken, die da mitmachen. Und in Deutschland, also in Berlin speziell, hatte ich den Eindruck, man kann sich einfach einkaufen. War das so der Unterschied?
Also der Unterschied in Deutschland ist es, dass der Fashion Council Germany nicht für die Fashion Week verantwortlich ist, sondern wir nehmen an den Fashion Week teil, um eben Projekte oder Veranstaltungen wie unserem Fireside Chat oder mit unseren Programmen eben unsere Mitglieder dort zu vertreten.
Verstehe, also dann ist es nochmal ein Unterschied. Zum einen richtet der Fashion Council die Fashion Week gar nicht aus. Und zum anderen ist das System ganz anders. Ich glaube, es hat auch mit dem Föderalismus zu tun in Deutschland, oder?
Ja, also Deutschland hat natürlich diesen wunderbaren Föderalismus, wo jedes Bundesland natürlich seine eigenen Ideen auch umsetzt. So wie wir jetzt dann auch die Fashion Week in Berlin haben, aber auch eine Fashion Week in Frankfurt, ist es so, dass der Council eben auch bundesweit agiert und eben da seine Events und die Zusammenarbeit fördert für die einzelnen Designer, die in den einzelnen Bundesländern sind, aber natürlich auch auf Bundesebene. Und also von daher ist das natürlich eine andere Art Herangehensweise. Und es ist so, der Fashion Council ist ein Verein. Und in einem Verein kann jeder Mitglied werden. Das kann man gerne bei uns auf der Fashion Council Seite, fashioncouncilgermany.org. Und wir gucken uns natürlich auch die Brands an, um zu sehen, ja, passt das da rein? Ist es auch die richtige Adresse, Bewerbung? Und was uns natürlich auch wichtig ist, dass wir halt eben auch gucken, dadurch, dass ich, dass der Verein offen ist und jeder Mitglied werden kann, eben auch, dass wir tolle Partner haben, die auch eben mit Ideen kommen. Wir sind ein offener Verein. Wir wollen eben auch Inspiration haben. Wichtig ist es, dass wir uns mit unseren Mitgliedern im Austausch sind, dass wir selbst natürlich Ideen, Strategien entwickeln. Wo wollen wir mit dem Council hin? Wo wollen wir mit dem Council in 5 Jahren sein, in 10 Jahren? Wir sind ja auch ein sehr junger Council. Und da bedarf es eben auch die Idee der Mitglieder, um eben nah dran zu sein an Veränderungen, an wie kann man Probleme lösen, was ist gerade der Need an den für den Einzelnen und für die Firmen, wo man helfen kann. Wir sind Dolmetscher für die Politik auch und der Mode, dass wir sagen, wir übersetzen die Modewelt und tragen sie auch in die Politik. Da haben wir jetzt gerade eine Studie auch erarbeitet, die wir mit dem Bundeswirtschaftsministerium und Oxford Economics zusammen erarbeitet haben, generiert haben, mit 70 Vertretern aus der Modeindustrie, die eben befragt wurden, was ist so der Punkt oder der Ist-Zustand gerade auch in Deutschland, aber auch für Sie in Ihrem Unternehmen. Und so wurde dann die Studie zusammengetragen, die wir jetzt dann im Januar vorstellen werden.
Klasse, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wann sie veröffentlicht wird. Du sagst im Januar, wo findet man die Studie dann?
Die Studie findet man online, eben auch auf der Seite vom Fashion Council, aber sicherlich dann auch über das Bundeswirtschaftsministerium und Oxford Economics.
Sehr schön. Nochmal zum Fashion Council an sich. Was ist denn eure Vision und eure Mission? Was habt ihr eigentlich vor mit dem Fashion Council?
Also unsere Mission ist, dass wir junge Designer im In- und Ausland highlighten und sie sichtbarer machen und eben aufmerksam machen, dass wir sagen, wir sind zum einen super Kaufkraft, ist hier in Deutschland eine super Kaufkraft, aber eben auch, wir haben tolles Modedesign. Also da muss sich Deutschland auch nicht und die Designer auch nicht verstecken. Und es ist eben auch, dass wir sagen, mit Manufacturing, dass man sagt, es wird in Europa, es wird in Deutschland auch produziert, dass man das fördert, dass man da eben auch sagt, wir wollen mit der Politik, der Industrie und den Designern zum einen diese vernetzen, zusammenarbeiten und vor allem die Designern mit Politik und Industrie fördern, um eben auch Deutschland made in Germany wieder auch sichtbarer zu machen.
Also es ist interessant, den Blickwinkel da von der Kaufkraft her zu sehen, weil klar, wenn die Kaufkraft da ist, dann kommen internationale Marken nach Deutschland und dabei haben wir eben auch tolle deutsche Designer und dass man versucht, die nicht nur im Inland, sondern eben auch im Ausland sichtbarer zu machen, finde ich eine ganz großartige Idee.
Das hängt auch mit der Globalisierung zusammen. Ne? Jetzt ist es alles sehr globalisiert worden. Viele sind nach China gegangen, haben dort produziert. Die Textilindustrie wurde aber auch nie wieder zurückgeholt, ne? Im Bereich Manufacturing oder Produktion, Sourcing. Das ist eben auch ein großer Need, den wir sehen, dass wir sagen, wir können hier auch in Europa Dinge produzieren, was ja ganz wichtig ist. Und das haben wir eben auch gesehen während der Pandemie. Masken haben gefehlt, Schutzanzüge haben gefehlt. Und das war eben auch so ein Aufhorchen, was hat man eigentlich in Deutschland, was ist hier noch ansässig und auch für die Designer? Wie kann man hier produzieren?
Das ist total spannend, weil ich erinnere mich, dass meine Mutter früher in Textil gearbeitet hat und wir kommen ja aus Baden-Württemberg und da war früher Schwäbische Alb und so, da war ganz viel mit Textil ganz früher und irgendwann war das auf einmal weg. Ich weiß gar nicht, wie die Struktur jetzt in Deutschland ist, aber darüber gibt dann die Studie hoffentlich auch Aufschluss und dass man da vielleicht erkennt, was da für ein Need da ist. Und andererseits stellt sich bei mir da die Frage, wie gehen denn andere Länder damit um? Also kriegen diese High-Brand-Fashion-Länder, kriegen die Unterstützung von ihrer Regierung auch finanziell?
Absolut. Also in Frankreich ist es so, dass Mode als Kultur- und Wirtschaftsgut angesehen wird, genauso wie in Italien. Und dafür kämpfen wir in Deutschland, dass die Mode eben auch als Kultur- und Wirtschaftsgut angesehen wird, dass wir hier eine große, nicht nur Kaufkraft haben, sondern dass wir hier eine Beschäftigungsanzahl haben von 1,3 Millionen Menschen in der Modeindustrie. Und das ist ja schon sehr viel. Und dass man da eben auch drauf guckt und dass man sagt, was hat man eben? Und das genau ist passiert, als die Textilbranche gesagt hat, wir lagern alles aus. Wir lagern alles aus nach China, in die umliegenden Länder oder noch weiter dann nach Bangladesch. Dass man dann sagt, wir wollen auch wieder Qualität haben. Wir wollen diese kurzen Wege haben. Wir wollen eine Supply Chain haben, die eben überschaubar ist und eben vielleicht auch durch ein Virus nicht so anfällig ist dann oder äußere Gegebenheiten, die wir nicht selber kontrollieren können. Und das ist uns eben ganz wichtig. Und dafür steht auch der Council, dass wir sagen, wir stehen für Sustainability, wir stehen für Digitalisierung, wir stehen für Diversity, wir achten darauf, dass wir das Modesystem so umsetzen, dass es halt wirklich auch auf Nachhaltigkeit abzielt und eben da auch unsere Unterstützung für die Designer schon frühzeitig mit den Modeschulen und den Hochschulen zusammenarbeiten, um eben das zu gewährleisten, dass man eben ethisch und nachhaltig korrekt produziert.
Jetzt ist ja dein Bereich im Fashion Council der Education-Bereich. Mhm. Und du kannst uns auch bestimmt noch ein Close-up geben auf die Programme, mit denen ihr diese Ziele erreichen wollt. Da habt ihr ja einiges auf die Beine gestellt.
Also wir haben schon frühzeitig, schon ein halbes Jahr, nachdem wir uns gegründet haben, konnten wir H&M gewinnen, ein Fellowship-Programm mit uns umzusetzen. Und das war ganz großartig, weil auch eben die Idee war, keinen Award zu verleihen und ein einmaliges Preisgeld, sondern das Fellowship-Programm war über 2 Jahre angedacht und so konnten die Designer begleitet werden über 2 Jahre und auch mal effektiv hinter die Kulissen geguckt werden, wer braucht was, für wen ist was wichtig. Der eine ist vielleicht mehr im Wirtschaftlichen gut aufgestellt oder auch im Design, da fehlt es aber vielleicht am wirtschaftlichen Aspekt auch oder Faktor. Und dass man ihnen dann vom Council aus das Netzwerk zur Verfügung gestellt hat und H&M hat auch seine Experten zur Verfügung gestellt, aber eben auch eine Reise nach Kambodscha, um zu sehen, wie produziert so ein großes Unternehmen und was kann man lernen an Lieferketten, an Abwicklung von Prozessen. Kam auch ein bisschen Goliath auf David zusammen, aber auch für H&M war es interessant, eben auch mit jungen Designern zusammenzuarbeiten, um zu sehen, wie macht man zum Beispiel Community Building? Also jedes Unternehmen ist ja anders aufgestellt und hat eine andere Art und Weise, sich zu präsentieren und auch zu verkaufen. Und das ist ja heutzutage umso wichtiger durch die ganzen Social-Media-Kanäle, da eben Storytelling zu machen. Und das war eben da auch ein ganz toller Austausch, ein sehr privater auch Austausch. Zum Schluss kennt man sich natürlich, wenn man 2 Jahre unterwegs ist. Und wir hatten ganz, ganz tolle Brands mit William Fan, Horvath Krui, Stein Rohne und Tim Labender, der auch gleich nach unserer Jury-Sitzung mit unseren wunderbaren Juroren Angela Misoni und Florian de Saint-Pierre, aber auch Dirk Schönberger und Christiane Arp und ganz tollen Juroren noch, die Vorauswahl gemacht haben, sofort in ihr Design-Team gewechselt ist, weil Angela ihn so toll fand. Und das ist natürlich für uns auch schon mal der erste Erfolg.
Das ist natürlich schon mal Wahnsinn, wenn man sowas erreicht mit so einem Programm gleich am Anfang, mit dem ersten Programm gleich so einen Erfolg für einen jungen Designer generieren kann. Das ist ja toll. Was habt ihr noch für Programme gemacht? Da hat sich ja in letzter Zeit, habe ich das Gefühl gehabt, haben die Programme auch ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Und ich kann mir vorstellen, das hat auch mit der aktuellen Corona-Entwicklung zu tun, mit der Digitalisierung zu tun. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Vereinsstruktur geschuldet, dass am Anfang für mein von außen betrachtetes Wahrnehmen es ein bisschen langsamer anfing. Und dann plötzlich wurde es immer schneller mit den Programmen. Und jetzt habe ich den Eindruck, ihr habt ganz schön viel auf die Beine gestellt in den letzten Monaten. Magst du da ein bisschen drüber erzählen?
Sehr gerne. Also wir haben natürlich auch durch Corona geschuldet alles auf digital umgestellt. Und wir haben ein ganz großartiges, wunderbares Team mit Scott Lipinski und unseren Team, unseren Mädels im Büro und unseren wunderbaren Experten, die wir haben, und die haben tolle Programme umgesetzt. Zum einen die Webinars. Früher hatten wir Workshops, jetzt haben wir Webinars umgestellt. Ganz großartig haben wir die angeboten, eben auch öffentlich für alle zugänglich. Also nicht nur für Mitglieder. Genau, das war unser Beitrag an die Branche auch durch Corona.
Du sagst, gibt's noch welche oder sind die noch online? Da kann man noch reinschauen, oder?
Da kann man auf jeden Fall, geht das weiter. Wir lernen ja auch, was kommt gut an, was brauchen die Designer, was brauchen unsere Mitglieder, was gibt es für Themen, die sich jetzt generieren, die wichtig sind, umzusetzen. Und da natürlich auch unser Netzwerk wieder wachsen zu lassen, aber auch unser Netzwerk zu nutzen. Da sind auch die Voices ganz wichtig. Das haben wir auch dieses Jahr etabliert. Und das kommt auch sehr gut an. Wie gesagt, durch Corona merken wir halt, dass dieser Austausch ganz wichtig ist. Also Bildung und Weiterbildung, gerade in den Tagen, ist sehr wichtig, dass man einfach so ein Gefühl bekommt, wo geht die Reise hin? Wie verändert sich das? Weil es wird kein Vor-Corona mehr geben. Also wie agiert man? Wo kann man sich austauschen? Wie kann man neue Ideen generieren, aber eben auch neue Möglichkeiten sehen, sich nicht nur zu vernetzen, sondern eben auch Dinge zu nutzen wie 3D und wie kann man das bei sich implementieren? Also das sind die Programme, die wir jetzt auch nächstes Jahr weiterführen. Dann haben wir natürlich unser German Sustain Programm, was wir auch mit dem Senat stattfinden lassen. Und der Senat unterstützt uns auch von Anfang an. Der Berliner Senat hat uns da immer auch gerade in den Sustainable Programmen sehr unterstützt. Und das wird auf jeden Fall weitergehen. Dann haben wir noch ein Programm, das geht jetzt Ende Dezember zu Ende. Das ist das Digital Future Fashion Readiness. Oh, das ist ein sehr langes Wort.
Kompliziertes Wort. Umso spannender.
Ja. Da geht es natürlich um Digitalisierung. Wie kann man seinen Betrieb digitalisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ja, das ist ganz großartig. Das war sehr komplex. Das war jetzt über 1-2 Monate. Aber es gibt natürlich auch Programme, die länger dauern, So werden wir auch immer wieder neue Programme entwickeln. Und wie gesagt, es kommt auch durch die Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern. Wir haben auch mit Otto, ein Mitglied von uns, ein Programm, sind wir gerade am Andenken und auch weitere. Es gab natürlich schon welche davor, aber eben auch mit der Industrie neue Programme entwickeln. Das ist unser Ziel.
Und ihr habt ja auch gerade so eine tolle E-Konferenz gehabt, die Prinz Charles eröffnet hat. Wie war das denn? Warst du da dabei eigentlich?
Ja, das war ganz großartig, dass uns Prinz Charles ein sechsminütiges Video, ein Videogruß zukommen hat lassen. Und das war natürlich für uns auch ganz besonders, weil er ja schon seit Jahren sich um Nachhaltigkeit bemüht. Und da haben wir auch, letztes Jahr waren wir ja da auch zusammen mit Princess Foundation, haben wir eine Konferenz im Dumfries House in Schottland umgesetzt. Mhm. Und das war auch ganz großartig. Also das war, dass sich auch sowas entwickelt, dass wir auch international da die Verbindung haben. Und jetzt eben vor zwei Wochen, als wir die Konferenz hatten, war das auch die Verbindung deutsche Designer, aber auch englische Designer im Austausch zu haben, wie Erdem, aber eben auch Jörg von OD, der sich dann auch im Austausch war. Also das war ganz, ganz großartig. Christiane als unsere Präsidentin und Inga Kriese im Präsidium, die die Konferenz gehostet haben. Das ist einfach eine tolle, ja, ein tolles Auseinandersetzen, sich miteinander verbinden, eben auch mit der Princess Foundation, mit Hochschulen aus Schottland, mit Studenten aus Schottland und deutschen Studenten, die dann auch in Workshops eben zu dem Thema Nachhaltigkeit, ja, was sich erarbeitet haben. Was sehen Sie für die deutsche Modeindustrie oder für die Industrie generell, Nachhaltigkeit da reinzutragen oder umzusetzen?
Kurze aktuelle Zwischenfrage. Christiane Arp ist nicht mehr bei der Deutschen Vogue seit ein paar Tagen.
Ja.
Wie wird es sich auswirken auf eure Zusammenarbeit oder bleibt das einfach so bestehen?
Also Christiane bleibt unsere Präsidentin im Fashion Council weiterhin. Und ja, es wird natürlich eine sehr traurige Nachricht, weil es natürlich großartig war, was sie für die deutsche Modeindustrie in den letzten Jahren auch gemacht hat. Sie war ja die Erste, die eben auch mit dem Vogue-Salon schon ganz früh angefangen hat, deutsches Modedesign zu highlighten, dann mit dem Berliner Salon eben auch kuratiert, die Designer ausgesucht hat, was ja so wertvoll ist, eben auch zu sehen, wo findet da die Zukunft statt. Und wir werden weitermachen. Und
Weil ich habe heute auch gelesen, dass der Berliner Salon auch im Rahmen der Januar Berlin Fashion Week auch wieder ein Bestandteil sein soll.
Mhm. Genau, das ist im Januar wird das sicherlich, muss man sehen, mit der Pandemie, inwieweit der Lockdown da noch ist, ob das dann eben auch physisch stattfinden kann. Es wird aber als Hybrid angedacht. Und da ist es eben so, dass es verschiedene Veranstaltungen gibt, die ja auch so notwendig sind für die Designer eben auch. Und man hat eben auch während der Pandemie gemerkt, dadurch, dass das ganze Modesystem sich so verändert hat, was funktioniert für den Einzelnen? Für den einen funktionieren vielleicht Fashion-Shows noch, für den anderen funktionieren einfach tolle virtuelle Umsetzungen von Modenschauen oder Installationen oder eben ja neue Ideen, Mode zu zeigen. Also da denke ich, da bleibt spannend und das sind viele neue Formate, die dann natürlich die Modewoche in Berlin nochmal neu highlighten.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring.
Da sind wir total gespannt. Und wenn wir jetzt gerade bei der Berlin Fashion Week sind, dann würde ich gerne noch mal ganz konkret wissen wollen, wie die Haltung des Fashion Council Germany ist zum Modestandort Berlin, zur Frankfurt Fashion Week und zum Modestandort im Allgemeinen eigentlich, genau.
Also wir haben natürlich jetzt bei der Fashion Week in Berlin im Januar findet ja auch unser Fireside Chat statt. Im Zuge dessen wird auch unsere Studie announced, wird es auch eine Inszenierung geben, ein Austausch, weil es eben ganz wichtig ist, nicht nur eine Studie zu machen, sondern auch die Haltung dazu. Und eben neue Ideen zu präsentieren, wie geht es weiter? Also aus der Studie lernen und durch den Austausch mit Experten dann eine Aussicht zu geben, wie kann man die Modeindustrie verändern, was braucht man dazu? Das wird es im Januar geben und natürlich sind wir im Juni, Juli dabei, in Frankfurt, sind dabei im Sommer, um eben dort auch unseren Fireside Chat, der ja sehr etabliert ist, den wir auch schon in Düsseldorf, in München und in Hamburg platziert haben, da umzusetzen. Da geht's aber auch noch darum, dass wir in Frankfurt ein zukunftsträchtiges Accelerator-Programm umsetzen möchten, wo wir gerade dran arbeiten. Also für uns ist es wichtig, dass wenn großartige Leute was machen, dass der Fashion Council dabei ist, dass wir für unsere Mitglieder uns tolle Ideen und Umsetzungen initiieren, um sie dann eben dort auch sichtbar zu machen.
Klasse. Und ich treffe da die Annahme, dass die Frankfurt Fashion Week und die Berlin Fashion Week im Juli nicht gleichzeitig stattfinden werden. Und sag mir, wenn die Annahme falsch ist, und ich hoffe, dass ihr dann auch in beiden Standorten wahrscheinlich mit Programmen vertreten seid, je nachdem, was das Rahmenprogramm da mitbringt oder was die Designer mitbringen, oder?
Absolut. Also so das war ja immer auch so, dass genau. Das Thema der Platzierung mit dem internationalen Schauenkalender, das genau. Verändert sich auch. Also London geht jetzt mit seinen Männerschauen auch in den Februar rein. Ja, das klasse. Heißt, es war ja früher auch immer das Problem, wer zeigt gerade wo ist gerade Fashion Week, und wenn es dann natürlich parallel läuft, dann dann reisen die Einkäufer auch natürlich nicht zu jeder Fashion Week, und dann muss man eben sehen, was ist gerade für den Einzelnen relevant und wo findet was statt, und das wird sich alles aufbrechen, und so kann man dann eben auch die Termine dann so legen, dass man sich nicht übereinander legt, sondern dass man eben das so platziert, dass es eben auch, sollte man reisen dürfen, dass dann eben auch so angenehm ist, dass man auch überall hin kann.
Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige und ganz große Veränderung, dass man da im Kalender jetzt einfach Platz schafft für alle, ja. Ob dann jemand kommt oder nicht. Aber immerhin besteht zumindest mal die Möglichkeit, das war ja vorher schon rein technisch schwierig, und ist doch klar, wenn dann Paris parallel zu Berlin ist, mit den High Brands, wo dann die relevanten Leute hingehen. Und was ich schade fand, war, dass dann auch die Fernsehberichterstattung ging dann nach Paris. Da wurde dann auch nicht über Deutschland berichtet, und so war das ein bisschen unglücklich und schade. Und jetzt finde ich das ganz großartig, auch wenn es jetzt der Pandemie geschuldet ist, dann ist das jetzt eine schöne Entwicklung, die uns hier begleitet, und vielleicht auch mit dem Wegzug der Premium nach Frankfurt, was zwar schade ist, aber vielleicht auch wieder für einen größeren, besseren Zweck, dass sich beide Standorte nochmal neu erfinden und eine andere Ausrichtung.
Und auch definieren.
Und definieren und eine Ausrichtung finden, genau. Und dann auch sagen, vielleicht, was passiert jetzt in Berlin? Ich habe zum Beispiel schon Gespräch geführt mit Mercedes-Benz Fashion Week, die sagen, sie setzen jetzt voll auf Nachwuchsförderung. Und dann sind ja diese Themen Sustainability und Digitalisierung ganz groß, ich glaube bundesweit auf eine ganz große Fahne geschrieben, auch im Bereich Mode. Und genau, und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Brands jetzt auch ein bisschen sich daran orientieren, neue Wege finden, weil, wenn wir ehrlich sind, das Modell der Modenschau und der Messe, das sind ja ganz altbewährte Formate und die waren früher, hatten ihre Berechtigung. Zum Beispiel bei den Modenschauen, da haben ja früher die Einkäufer sich die Modelle rausgesucht und daraufhin wurde produziert und heutzutage eben mit Internet und Influencern, die da sind und die Ware wird sofort im, online gestellt auf Social Media. Bis sie dann aber verfügbar ist, hat sie jeder wieder vergessen.
Und ist sie wieder schon alt.
Ist sie alt, genau. Und dann gibt es wieder was Neues. Und das Gleiche gilt ja auch so ein bisschen mit Produktionswegen, wenn eine zum Beispiel Winterkollektionsmarke, bis die dann die Sachen produziert hat, sind sie dann fast schon wieder im Sale. Und das ist ja auch irgendwie unfair. Also muss doch ganz viel noch passieren. Also ich denke jetzt, das ist ein erster Schritt, hier diese Entzerrung und zeitlich und die Messe zieht jetzt nach Frankfurt. Genau, ich denke, dass es aber so ein ganz kleiner Schritt ist in eine Richtung, denn die Modebranche ist doch tatsächlich im Wandel und da muss ja noch viel, viel mehr passieren.
Also absolut, ganz richtig, was du sagst. Es ist einfach ein riesen Umbruch, was Covid-19 uns da auch gezeigt hat. Es kamen so viele Themen auf, dass man sagt, ist eben eine Fashion Week noch relevant? Sind Messen noch relevant in einer Zeit, wo man nicht reisen darf, nicht den physischen Austausch hat, dieses Erlebnis, was wir Menschen ja so brauchen, uns zu sehen, um uns auszutauschen, zu begegnen, Dinge zu spüren auch, gerade was es angeht, auch auf Stoffmessen, ne, den Stoff zu fühlen, das ist ja so wichtig. Und aber eben auch zu sehen, wo geht die Reise hin und was braucht man in Zukunft? Braucht man in Zukunft noch Riesenkollektionen für eine Saison? Braucht man 12 Kollektionen oder sogar 8 Kollektionen im Jahr? Oder braucht man vielleicht wie früher nur noch 2 Kollektionen, eine Winter- und eine Sommerkollektion, die dann aber auch verkauft wird und gesehen wird, wenn es eben Sommer oder Winter ist? Und ich denke, da muss sich ganz viel verändern und da haben sich jetzt auch schon ganz viele, und das ist die erste Neuerung überhaupt, dass auch die Modeindustrie untereinander spricht, sich austauscht und schon Dinge verändern. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Aber eben, es muss eine Veränderung geben und ich arbeite ja auch ganz viel als Fashion Consultant und ich würde da einen Rat geben, dass die Unternehmen jetzt eben einfach auch anfangen, nicht mehr so viel zu produzieren, der Kunde auch nicht so viel mehr kauft und dass man einfach überlegt, wie kann man das wie kann man mehr auf den Kunden, auf die Bedürfnisse eingehen, dass man sagt, man denkt in Drops. Man kann dann sagen, okay, es ist November oder es ist Dezember und es sollte kalt werden. Dann kann man Daunenjacken produzieren. Wenn man aber Daunenjacken produziert und es ist ein milder Winter, keiner möchte sie haben, dann ist es einfach Verschwendung an Ressourcen. Und ich denke, da muss einfach die Reise hingehen, dass man einfach spezieller und spezifischer auf Situationen eingeht. Und dann natürlich muss natürlich auch die Supply Chain, also die Produktionen auch damit eingefangen werden und das funktionieren.
Ja, das wäre jetzt so, war jetzt gerade mein Gedanke. Das sind ja tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil wenn du schnell agieren möchtest, brauchst du ja einen Digitalisierungsgrad. Und wenn du den nicht hast, kannst du auch nicht schnell agieren, reagieren und in Drops denken. Das heißt, dann dauern die Produktionen ja auch länger und wahrscheinlich bin ganz gespannt, liegt es jetzt an der Supply Chain, wie die sich aufstellt und wie digital sie sich aufstellt? Und ich kann mir vorstellen, dass es ja da Anknüpfungspunkte geben könnte zu digitalen Branchen, die es schon gibt, aber die jetzt vielleicht halt nicht zweckentfremdet in der Modebranche arbeiten. Was meinst du? Da gibt es doch bestimmt Möglichkeiten anzudocken, oder? Vielleicht bestehen die sogar schon.
Absolut. Es ist die ganze Gaming-Industrie, die jetzt wirklich auch so Spaß macht. Und die Mode macht auch Spaß. Also von daher, die zwei Welten mal zusammen zu denken, was ja jetzt auch gerade passiert, sei es jetzt im Sales- und Order-Bereich oder eben auch, wie Demna das gerade gemacht hat für seine Balenciaga Lookbook mit Another World, ein VR-Unternehmen, die hier auch in Berlin ansässig sind, ein digitales Lookbook generiert hat in einem Gaming, visuell in einer Gaming-World. Und ich denke, da geht die Reise auch hin. Und man muss sich nur annähern zwischen der Technologie und der Mode. Und da bedarf es eben auch die Menschen, die das zusammendenken können, die das transformieren können, die das eben visuell auch so umsetzen können, dass es auch jeder versteht. Weil das eine ist, dass man sagt, man ist in der Bubble, in der Mode, aber natürlich muss man das auch monetarisieren, um dass es nach außen verkaufbar ist und dass es halt auch viele interessiert. Und ich denke, da wird die Zukunft sein.
Ich bin total gespannt und bei mir fangen schon die kreativen Prozesse im Kopf an, ohne zu wissen, ob sowas überhaupt möglich ist. Aber da brutzelt es bei mir schon im Kopf. Ich bin ganz, ganz gespannt. Liebe Claudia, wir haben jetzt über, ich glaube, eine Säule gesprochen, Education vom Fashion Council. Insgesamt sind es ja 4 Säulen. Was macht denn der Fashion Council noch?
Also wir sind natürlich mit der Politik, wie ich vorhin schon, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, sehr gut vernetzt. Und das ist noch die zweite Säule. Die dritte Säule ist natürlich Business mit der Industrie. Und die vierte Säule ist das Netzwerken. Und da ist es eben auch so, dass man immer wieder versucht, durch Programme, aber eben auch durch ein ganz tolles, großes Highlight, was wir hatten, dass die Branchen zu vernetzen und die 4 Säulen zu vernetzen. 2017 war es uns gelungen, bei Angela Merkel, unserer Kanzlerin, eingeladen zu sein und sie auch zu treffen. Das war ganz großartig. Wir waren mit einer Delegation von 70 Vertretern aus der Modeindustrie, aus dem Bereich Medien, aber eben auch Industrie, aber auch Avantgarde-Designern, konnten wir unsere Mission vortragen, dass wir eben auch genauso wie Frankreich und Italien Mode und Textil in Deutschland als Kultur- und Wirtschaftsgut sehen und anerkannt haben wollen und eben auch dafür dann Unterstützung von der Regierung anfragen.
Und wie kam das bei der Bundeskanzlerin an?
Ja, sie war natürlich sehr positiv überrascht von der deutschen Modeindustrie.
Klasse.
Aber für sie war es auch das erste Mal, dass Vertreter aus der Modeindustrie zu Besuch waren und sie dem sich auch das erste Mal mit diesem Thema dann auseinandergesetzt hat und konfrontiert wurde, weil wir als Modeindustrie in Deutschland werden immer unter die Kreativwirtschaft zusammengedacht und da ist es nochmal so, dass man einzeln dann dafür kämpft, um sichtbar zu sein. Die Filmindustrie hat auch eine sehr starke Lobby, die Musikindustrie hat eine sehr starke Lobby und da dachten wir, wir kämpfen mal, dass die Modeindustrie auch eine starke Lobby hat und das haben wir auch gesehen jetzt durch unsere Studie und das war eben auch so, dass die Kanzlerin eben auch uns durch diesen Auftritt, durch diesen Besuch beauftragt hat, bringen Sie uns mal die Zahlen zusammen. Was ist die deutsche Modeindustrie und was beinhaltet sie? Und da haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben jetzt eben die Studie auch dafür entwickelt Und ja, also das ist natürlich schon so was ganz Großes und es bedarf immer so einem Zusammenspiel. Und Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie wir auch sehen im Bereich Sustainable, in der Nachhaltigkeit mit dem Pariser Abkommen, dass eben Unternehmen bis 2050 eben auch sich umgestellt haben, nur noch nachhaltig produzieren. Das ist natürlich auch ein großes Thema und wir können es nur zusammen schaffen.
Und vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir in einer anderen, weiteren Podcast-Folge vielleicht mal gezielt über die Studie und auch über die Zusammenarbeit mit der Politik sprechen können. Mhm. Das fände ich ganz großartig.
Sehr gerne. Also da für Politik ist Marie-Louise Berg zuständig und die kann ganz wunderbar über die Creative Industries erzählen, über Europa erzählen, aber eben auch über den Green Deal.
Klasse, da freue ich mich total drauf. Da verlasse ich mich auf dich.
Ja, sehr gerne. Ich vernetze euch morgen gleich.
Ja, super, vielen Dank, liebe Claudia. Was war denn aus deiner Sicht der größte Erfolgsmoment des Fashion Council Germany seit Bestehen?
Also ich denke, der Moment, wo wir uns gegründet haben, das ist natürlich immer sehr emotional und man fängt wirklich da klein an. Und in den 6 Jahren haben wir gesehen, was wir alles schon erreicht haben und was man erreichen kann, wenn man zusammenhält, wenn man die Möglichkeiten nutzt, die da sind. Und ja, was ich gesagt habe eben, der Besuch bei der Kanzlerin war schon sehr bewegend. Also, weil das ist schon auf einer Ebene, wo man sagt, da kann man was bewegen. Es dauert zwar immer auch ein bisschen länger durch die Politik, weil natürlich da viel auch entschieden werden muss, in was mit anderen Dingen auch zusammenhängt. Aber ich denke, das war ein Moment. Dann hatten wir noch einen ganz großartigen Moment in der amerikanischen Botschaft. Wir haben ein Sustainable Bridge Event relativ früh nach eben auch einem halben Jahr umgesetzt, wo wir Branchenvertreter in die amerikanische Botschaft eingeladen haben, um einen Austausch eben zu etablieren innerhalb der Branche, was uns eben jetzt auch so fehlt, dass man sagt, man muss dieses Netzwerken auch an einen Ort bringen, haben dann eben auch die Möglichkeit gehabt, Designer, die mit Designprodukten, also von Calvin Klein, Tommy Hilfiger, das hat sich alles auf Jeans bezogen, die Möglichkeit hatten, eine Kollektion zu entwerfen mit den Produkten aus Amerika, so diese Kommunikation wiederherzustellen, diese Nachhaltigkeit, Upcycling, neue tolle Produkte zu entwerfen und das eben darzustellen in unserem Netzwerk und eben mit den Branchenvertretern. Also das ist sehr wichtig und das sind dann so auch, aber die kleinen Highlights in den Teams, jetzt auch nach Corona, wo wir sagen, Mensch, jeder hat so viel gearbeitet, jeder hat wirklich versucht, alles zu geben, um das Ganze so wertvoll am Laufen zu halten.
Ganz toll. Und es ist ja auch nicht so leicht, glaube ich, jetzt auch mal bei der Kanzlerin vorbeizuschauen und zu sagen, hallo, wir sind hier mit so und so viel Mann vor Ort. Ich glaube, da überhaupt mal die Tür zu öffnen, das war bestimmt ein großer Kraftakt, finde ich ganz klasse. Und jetzt komme ich natürlich zu dem Punkt, das waren die Erfolgsmomente. Was war denn die größte Herausforderung, vielleicht eine unterschätzte seit der Gründung des Fashion Councils?
Also natürlich ist der Zeitfaktor immer ein riesen Moment, wo man immer sagt, man hat so viele Ideen, man hat natürlich durch die wunderbaren Mitglieder auch so viele Möglichkeiten, Ideen zu generieren, aber eben diese auch so umzusetzen. Da fehlt es halt oft an Zeit oder natürlich auch an Geschwindigkeit, dass man sagt, man möchte so vieles, aber es muss natürlich dann auch aufgesetzt werden oder man muss Dinge erstmal etablieren und die richtigen Partner zum Beispiel auch finden. Und natürlich gibt es am Anfang auch mal Momente, wo man sagt, Mensch, das hätte man sich jetzt anders vorgestellt. Also ein Verein aufzubauen ist sicherlich noch mal was ganz anderes, als jetzt eine Firma zu gründen. Und ja, aber das ist ja das Schöne, dass man an den Aufgaben wächst und dass man auch an den Aufgaben zusammenwächst und viel lernt und neue Bereiche entdeckt und neue Needs sieht, die man sagt, Mensch, da hat man noch nicht drüber nachgedacht. Also da ist hält sich das so in, Gott sei Dank in der Waage von wie viel Energie man reingibt und was dann eben auch zurückkommt, und das ist eben das Schöne.
Also da hast du habt ihr meinen höchsten Respekt, weil ich glaube tatsächlich in der Vereinsstruktur und mit dem ganzen Mitspracherecht ist es gar nicht so einfach, da zu einem Konsens zu kommen. Magst du vielleicht noch sagen, wer da alles involviert war am Anfang?
Also wir waren 11 Vertreter. 11 Experten aus der Mode, wo wir auch gesagt haben, wie stellen wir uns auf, dadurch, dass die deutsche Modelandschaft natürlich auch sehr viele Verbände schon hat, sind wir ein Verein, der sehr auch auf Medien und mit Medien und Verlagshäusern zusammenarbeiten, aber auch mit PRs. Also das war am Anfang auch Christiane Arp, die uns von Anfang an dann auch das Konzept unterstützt hat und gesagt hat, das ist toll, was ihr macht, weil sie eben auch von Anfang an schon das mit dem Vogue-Salon auch unterstützt hatte, aber eben auch mit Inga Griese, mit Dr. Christian Ehler, der in Europa die Creative Industries initiiert hat, ist mit dabei im Präsidium. Ein Dirk Schönberger, der jetzt für MCM als Creative Director arbeitet. Es war Manuela Kamp-Würz dabei vom Burda Verlag, war aber auch ein Christoph Ammann dabei, am Tisch gesessen vom Zeit Magazin. Ja, also es waren eben ganz tolle Menschen aus der Modebranche und Idealisten, die das auf den Weg gebracht haben, um zu sagen, wie können wir uns vereinen und eben auch durch die Power der Medien konnten wir dann eben auch laut und sichtbar sein.
Schön, dass es euch gibt. Hast du noch am Ende eine Empfehlung, einen Tipp für die Modebranche, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Also natürlich möchte ich sagen, dass man, du hattest es vorhin auch schon erwähnt, dass man mal schaut, dass man local einkauft. Also dass man seine Designer vor Ort unterstützt und durch eben Corona, wenn die Läden nicht geschlossen sind, kann man eben auch, wenn man nicht reist, einfach mal gucken, was gibt es für Designer vor Ort? Wie kann man sie unterstützen und auch wirklich neue Sachen entdecken? Also das wäre mir ein Herzenswunsch, dass wir sagen, wir unterstützen unsere Industrie und eben auch oder kaufen Produkte von tollen Concept Stores, die wir hier haben, auch local ein. Das wäre mir eben ganz wichtig, und dass wir sagen, dass wir bewusst einkaufen, dass wir uns mal überlegen, was brauche ich, was kostet ein Produkt, sehen, wie gehen wir mit unserer eigenen Nachhaltigkeit um. Das ist so der erste Schritt, eben Dinge zu verändern. Wenn jeder Einzelne anfängt, drüber nachzudenken, dann können wir die Welt schon besser machen.
Vielen Dank, liebe Claudia.
Sehr gerne, vielen Dank.